Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen zum Hörspiel-Podcast. Ich bin Massimo Majo. Und wir machen jetzt eine Zeitreise in eine zutiefst gespaltene Gesellschaft. Gab es auch früher schon, zum Beispiel als die Französische Revolution erstmal gescheitert war und der König wieder an der Macht war. Ein tiefer Graben ging damals durch Frankreich zwischen den liberalen Napoleon-Verfechtern und den treuen Royalisten. Und kaum ein Werk fängt diese Zeit so lebensnah und so einfallsreich ein wie der Roman Rot und Schwarz von Stendhal. Das ist ein Klassiker, ein viel gefeierter Roman der Weltliteratur. Und ja, es geht um Gesellschaft und Revolution, um Macht und Gerechtigkeit. Aber das wird alles vor allem zwischen den Zeilen erzählt. Im Vordergrund geht es um Menschen und ihr Innenleben, die Psychologie. Es geht um Liebe und Konflikte. Es geht um persönliche Ziele und Widersprüche. Stendhal nennt es die bittere Wahrheit. Und da steigen wir jetzt ein. In diesem wunderbar feinen und dennoch so lebendig produzierten Hörspiel. Wir hören Teil 1 von 3 auf ins Jahr 1830.
Rot und Schwarz.
Le Rouge et le Noir.
Teil 1 von Stendhal. Deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Hörspielbearbeitung Helmut Peschiner. Musik Christian Sanesi.
La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté.
Ces maisons blanches, avec leurs toits pointus de tuiles rouges, s'étendent sur la pente d'une colline dont des touffes de vignes rouges de nuit.
À peine entre-t-on dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence.
Das kleine Städtchen Verrières kann wohl als eines der hübschesten in der Franche-Comté, nahe der Grenze zur Schweiz, bezeichnet werden.
Seine weißen Häuser mit den spitzen roten Ziegeldächern, die von einer Stadtmauer umgeben sind, breiten sich über einen bewaldeten Höhenrücken aus. Ein paar hundert Schritt unterhalb der Stadtmauern fließt der Doubs.
Kaum hat man die Stadt betreten, dröhnt einem das ohrenbetäubende Getöse einer bedrohlich aussehenden riesigen Maschine entgegen. 20 schwere Hämmer werden von einem Wasserrad auf und nieder bewegt. Jeder dieser Hämmer erzeugt täglich mehrere tausend Nägel. Der Inhaber dieser schönen Nagelfabrik ist der Herr Bürgermeister von Verrières, Monsieur de Rênal, der seit dem Jahr 1815 dieses ehrwürdige Amt innehat.
Monsieur de Rênal ging an einem schönen Herbsttag auf der öffentlichen Promenade, dem Cours de la Fidélité, mit seiner Frau, etwa 30 Jahre alt und recht hübsch, spazieren.
C'était par un beau jour d'automne que Monsieur de Rênal se promenait sur le Cours de la Fidélité.
Es könnte ihn reuen, diesen Herrn aus Paris. Ich habe auch meine Freunde bei Hof.
Aber was schon könnte euch denn dieser Herr aus Paris antun? Ihr verwaltet doch die armen Güter mit äußerster Gewissenhaftigkeit.
Der einzige Grund seines Kommens ist ja nur, um mich mit Tadel zu überhäufen und es in den liberalen Blättern zu veröffentlichen.
Die liest du ja ohnehin nie, mein Lieber.
Aber was ich vorhin sagte, ich möchte auf jeden Fall den Sorel, den jungen Sohn des Sägemüllers, als Hauslehrer zu uns nehmen. Er soll auf die Kinder Acht geben. Sie werden schon zu wild für uns. Er ist ein angehender Priester und, was ebenso gut ist, ein tüchtiger Lateiner, bei dem sie einiges lernen können. Der Pfarrer meint, er habe einen guten Charakter. Na, ich zahle ihm 300 Francs bei freier Kost und Logis. Anfangs zweifelte ich ja an seiner Moral, da er mit dem alten Stabsarzt befreundet war, ein Liberaler, der alle Feldzüge in Italien unter Bonaparte mitgemacht hat. Seinerzeit hat er sogar gegen das Kaiserreich gestimmt. Dieser Liberale hat den jungen Julien Sorel im Lateinischen unterrichtet. Ich hätte nie daran gedacht, einen Zimmermannssohn für unsere Kinder zu nehmen, wenn mir nicht der Pfarrer erzählt hätte, dass dieser Sorel seit 3 Jahren Theologie studiert und in ein Priesterseminar eintreten will. Er ist demnach also kein Liberaler, sondern vielmehr ein guter Lateiner. Valenod protzt neuerdings mit 2 prächtigen irischen Pferden, aber einen Erzieher für seine Kinder hat er nicht.
Und wenn uns Valenod zuvorkommt?
Du bist also auch dafür. Schön. Also abgemacht.
Wie schnell du nur entscheiden kannst, mein Lieber.
Das kommt daher, weil ich einen starken Charakter habe. Aber eines sage ich dir. Wir sind hier von Liberalen umgeben. All diese Leinwandhändler neiden uns alles. Da bin ich mir sicher. Zwei oder drei von ihnen sind reich. Nun denn, Sie sollen nur die Kinder des Monsieur de Renal auf der Promenade mit ihrem Erzieher gehen sehen. Das macht Eindruck. Mein Großvater hatte auch einen Erzieher. Das Ganze kostet mich vielleicht 100 Taler. Aber es ist eine notwendige Ausgabe zur Hebung unseres Ansehens.
Dieser plötzliche Entschluss ihres Mannes stimmte Madame de Renal ganz nachdenklich. Sie war eine große, stattliche Erscheinung und einst die Schönheit des Landes gewesen, wie man hier in den Bergen zu sagen pflegt. Sie hatte etwas Einfaches und Jugendliches in ihrem Gang. Dabei war sie eine einfache Seele und klagte nie, wenn man sie nur in ihrem schönen Garten allein herumstreifen ließ.
Madame de Renal fühlte sich in ihrer großen Schüchternheit durch den bloßen Gedanken, dass ein Fremder nun immerfort zwischen ihr und ihren Kindern stehen würde, aufs Höchste beunruhigt. Sie war daran gewöhnt, dass ihre Kinder mit ihr im Zimmer schliefen. Und als die kleinen Betten bereits zwei Tage nach dem Gespräch mit ihrem Mann in das Zimmer des Erziehers gebracht wurden, war manche Träne geflossen. Sie machte sich von dem Erzieher das denkbar unangenehmste Bild.
Sicher ein grober, unfrisierter Geselle, der meine Kinder bloß schilt, nur weil er Latein kann. So eine barbarische Sprache, deren wegen meine Söhne nun Schläge erleiden sollen.
Que voulez-vous ici, mon enfant?
Je viens pour être précepteur, madame.
Soeben war Madame de Renal mit der Lebhaftigkeit und Grazie, die ihr eigen waren, sobald kein menschliches Wesen ihr nahe war, durch die Fenstertür des Salons, die nach dem Garten ging, ins Freie getreten, als sie am Tor einen Bauernjungen, fast noch ein Kind, mit sehr blassem Gesicht und Tränen in den Augen erblickte.
Er hatte ein schneeweißes Hemd an und unter dem Arm eine lila Weste. Seine Augen waren so sanft, dass Madame de Renal in ihrem etwas romantischen Geiste zuerst dachte, es wäre ein verkleidetes Mädchen, das den Herrn Bürgermeister um irgendeine Gnade bitten kam. Sie hatte Mitleid mit diesem armen Wesen, das an der Eingangstür stand und augenscheinlich nicht den Mut hatte, an der Glocke zu ziehen.
Was willst du, mein Kind?
Ich soll hier Erzieher sein, gnädige Frau.
Que voulez-vous ici, mon enfant?
Je viens pour être précepteur, madame.
Madame de Renal war starr. So standen sie sich Aug in Auge gegenüber und blickten sich an.
Julien hatte noch nie ein so gut gekleidetes Wesen und vor allem noch nie eine Frau mit so blendendem Teint gesehen, die ihn so gütig angesprochen hätte.
Wie, Monsieur? Sie können Latein?
Ja, gnädige Frau.
Nicht wahr, Sie werden die armen Kinder nicht zu sehr schelten.
Ich? Sie schelten? Aber warum denn?
Nicht wahr, Monsieur? Sie werden gut gegen sie sein. Versprechen Sie mir das? Aber kommen Sie doch herein.
Kaum hatte sie den Hausflur betreten, so drehte sie sich nach Julien um, der ihr schüchtern gefolgt war.
Nicht wahr? Die ersten Tage werden Sie meine Kinder nicht schlagen. Auch wenn Sie Ihre Aufgaben nicht können.
Fürchten Sie nichts. Ich werde Ihnen in allem folgsam sein.
Jetzt erst, als die Sorge um ihre Kinder sie völlig verlassen hatte, fiel Madame de Renal die große Schönheit des jungen Hauslehrers auf.
Quel âge avez-vous, monsieur?
Bientôt 19 ans.
Wie alt sind Sie?
Bald 19.
Mein Ältester ist 11 Jahre. Er kann fast Ihr Spielkamerad sein. Und Sie werden ihm Vernunft beibringen. Einmal hat sein Vater ihn schlagen wollen. Das Kind war eine ganze Woche krank davon. Und es war doch nur ein ganz leichter Schlag.
Welch ein Unterschied zu mir. Mein Vater hat mich gestern noch geschlagen. Diese reichen Leute sind doch glücklich dran.
Wie heißen Sie, Monsieur?
Julien Sorel. Ich trete nicht ohne Zittern in ein fremdes Haus. Es ist zum ersten Mal in meinem Leben. Darum bedarf ich Ihres Schutzes und in den ersten Tagen Ihrer Nachsicht in vielen Dingen. Ich bin nie zur Schule gegangen. Dazu war ich zu arm. Ich habe auch nie mit anderen Menschen gesprochen, außer mit meinem Vater, dem Stabsarzt und dem Herrn Pfarrer Chillon. Meine Brüder haben mich immer geschlagen. Und niemals, gnädige Frau, werde ich Ihre Kinder schlagen. Das schwöre ich bei Gott.
Bei diesen Worten ergriff er die Hand der jungen Frau und führte sie an seine Lippen.
Sie war erstaunt über diese Kühnheit und zeigte sich absichtlich beleidigt.
Monsieur de Renal hatte auf dem Flur sprechen hören und trat zu ihnen.
Kommen Sie. Pfarrer Chelin hat mir gesagt, dass Sie ein tüchtiger Mensch wären. Es wird Sie hier jeder mit Achtung behandeln. In Zukunft sollen Sie weder Ihre Freunde noch Ihre Verwandten mehr sehen. Ihr Ton ist nichts für meine Kinder. Hier sind 36 Francs für den ersten Monat. Zunächst, Monsieur, ich habe angeordnet, dass Sie hier im Hause mit Monsieur eingeredet werden. Zunächst passt es sich nicht, dass die Kinder Sie in diesem Kittel sehen. Haben ihn so die Dienstboten gesehen?
Nein, mein Lieber.
Umso besser. Hier, erziehen Sie diesen meinen Überzieher an. Und dann zu Herrn Durand, dem Tuchfabrikanten, mit Ihnen.
Die Kinder hatten die Ankunft des Hauslehrers erfahren und bestürmten ihre Mutter mit Fragen. Endlich erschien Julien. Er war wie umgewandelt, erschien ernsthaft und streng. Dann wurde er den Kindern vorgestellt.
Ich bin hier, meine jungen Herren, um sie im Lateinischen zu unterrichten. Sie wissen, was es heißt, eine Lektion aufzusagen? Ich habe hier die Heilige Schrift. Es ist die Geschichte unseres Heilands Jesu Christi. Es ist der Teil, den man das Neue Testament nennt. Ich werde Sie oft Ihre Lektion aufsagen lassen. Lassen Sie jetzt die meine sagen. Sie, Adolf, als Ältester, schlagen es irgendwo auf und sagen mir das erste Wort einer Zeile. Ich werde Ihnen das Heilige Buch, das unser aller Gesetz ist, auswendig aufsagen, bis Sie mich unterbrechen.
Adolf schlug das Buch auf, las ein Wort, und Julien sagte die ganze Seite mit einer Leichtigkeit her, als ob er Französisch sprechen würde. Monsieur de Renal sah seine Frau mit triumphierendem Blick an. Die Kinder merkten das Erstaunen der Eltern und rissen die Augen weit auf.
Ein Diener kam an die Salontür und lauschte. Bald erschien die Kammerjungfer und die Köchin an der Tür. Adolf hatte das Buch schon an 8 Stellen aufgeschlagen und Julien sagte immer noch mit derselben Leichtigkeit auf. Um den Triumph von Monsieur de Renal zu vervollkommnen, erschienen, während Julien noch die Bibelstellen aufsagte, Monsieur Valenod, der Besitzer der schönen irischen Pferde, und Monsieur Charcot de Maugiron, der Unterpräfekt des Kreises, zu Besuch.
Diesem Umstand verdankte es Julien, dass ihn fortan jedermann mit Monsieur anredete. Sein guter Ruf verbreitete sich so schnell in der ganzen Stadt, dass Monsieur de Renal ihm vorschlug, einen Kontrakt auf 2 Jahre zu unterzeichnen.
Nein, Monsieur de Renal, ich kann nicht darauf eingehen, denn wenn Sie mich wegschicken wollen, müsste ich ja doch gehen. Und ein Kontrakt, der mich an Sie bindet, Sie aber zu nichts verpflichtet, so einen unterzeichne ich nicht.
Madame de Renal hatte bis zu Juliens Ankunft nur für ihre Kinder gelebt. Bald hatte sie Julien seine gänzliche Unwissenheit und seine ungeschliffenen Manieren verziehen, die sie mit Erfolg verbesserte. Oft, wenn sie an die Armut des jungen Hauslehrers dachte, gingen ihr die Augen über. Julien überraschte sie eines Tages, als sie vor sich hin weinte.
Ist Ihnen ein Unglück geschehen, gnädige Frau?
Nein, mon ami.
Non, mon ami.
Rufen Sie die Kinder.
Appelez les enfants.
Wir wollen spazieren gehen.
Allons nous promener.
Elle prit son bras et s'appuya d'une façon qui parut singulière à Julien. C'était pour la première fois qu'elle l'avait appelé mon ami.
Sie nahm seinen Arm und stützte sich in einer Art und Weise darauf, die Julien sonderbar vorkam. Es war außerdem das erste Mal, dass sie ihn Mon ami genannt hatte.
Es wird Ihnen nicht unbekannt sein, dass ich die einzige Erbin einer sehr, sehr reichen Tante bin, die in Besançon wohnt. Sie behäuft mich mit Geschenken. Meine Söhne machen so erstaunliche Fortschritte, dass ich sie bitten möchte, als Zeichen meiner Dankbarkeit ein kleines Geschenk anzunehmen. Es handelt sich nur um ein paar Louis d'Or, für die sie sich Wäsche machen lassen können.
Wie, gnädige Frau?
Es ist nicht notwendig, meinem Mann etwas davon zu erzählen.
Ich bin arm, gnädige Frau, aber nicht niederträchtig. Sie haben sich das sicherlich nicht genau überlegt. Es wäre ja sogar unter der Würde des niedrigsten Knechts, wenn ich meinem Herrn, Monsieur de Renal, irgendetwas, was mein Geld betrifft, verheimlichen würde. Der Herr Bürgermeister hat mir 5x36 Francs ausgehändigt, seit ich hier bin. Ich kann ihm jederzeit mein Ausgabebuch zeigen. Ja, sogar auch Monsieur Valenod, obwohl er mich hasst.
So sind diese reichen Leute.
Zuerst demütigen sie ein und dann glauben sie, alles mit ein paar Narrenpossen wieder gut machen zu können.
L'angélique douceur que Madame de Rênal devait à son caractère et à son bonheur actuel n'était un peu altérée que quand elle venait à songer à sa femme de chambre, Elisa.
Madame de Rênals Engelsgüte gegenüber Julien wurde nur dann getrübt, wenn sie an ihre Kammerjungfer Elisa dachte. Das Mädchen hatte nämlich eine Erbschaft gemacht und war zu Pfarrer Chillon gegangen, um ihm zu gestehen, dass sie Julien heiraten wolle.
Nein, ich kann auf den Heiratsantrag von Mademoiselle Elisa nicht eingehen.
Aber so achten Sie, mein Sohn, auf das, was in Ihrem Herzen vorgeht. Ich wünsche Ihnen Glück zu Ihrem Beruf, wenn er der Grund sein sollte, auf so ein Vermögen zu verzichten. Ich bin nun seit 56 Jahren hier in Verrières und trotzdem werde ich wahrscheinlich abgesetzt werden. Das betrübt mich trotz einer Rente von 800 Francs. Ich erzähle Ihnen das, damit Sie sich keinen Illusionen hingeben, was Sie im Priesterstand erwarten können. Sie können Ihr Glück machen, aber auf Kosten der Armen. Sie müssen dem Unterpräfekten, dem Bürgermeister, jedem von Ansehen schmeicheln. Man nennt dies Lebensklugheit. Aber in unserem Stand muss man wählen. Entweder man sucht das Glück in dieser Welt oder in jener. Ein Mittelding gibt es nicht. Denken Sie darüber nach, lieber Freund. Zu meinem Schmerz sehe ich im Grunde Ihrer Seele eine düstere Glut. Ich fürchte um Ihr Seelenheil.
Ich fühle, dass ich für diesen guten Pfarrer 100 Mal mein Leben lassen könnte. Und doch hat er mir eben klar gemacht, dass ich nur ein Tropf bin. Ihn muss ich vor allem täuschen, denn er errät mich. Diese geheime Glut, von der er spricht, ist meine Art, mein Glück zu machen.
Ach, gnädige Frau, er will mich nicht. Schlechte Menschen haben ihm sicher etwas Nachteiliges über mich erzählt und er glaubt ihnen wahrscheinlich.
Wer will ich denn nicht?
Wer anders als Monsieur Julien? Sogar der Herr Pfarrer hat seinen Widerstand nicht brechen können. Der Herr Pfarrer findet auch, dass er ein ehrbares Mädchen nicht abweisen dürfe, auch wenn es ein Dienstmädchen ist. Monsieur Juliens Vater ist auch nicht mehr als ein Zimmermann.
Ich selbst werde mit Monsieur Julien sprechen.
Am nächsten Tag, nach dem Frühstück, trat Madame de Rênal für die Sache ihres Kammermädchens ein. Und sie schwelgte eine Stunde lang in Entzücken, da Julien Hand und Vermögen des Kammermädchens beständig zurückwies.
Ja, liebe ich Julien etwa?
An den ersten schönen Frühlingstagen übersiedelte Monsieur de Rênal, der immer darauf bedacht war, die Gewohnheiten eines Hofmannes zu kopieren, in das Dorf Vergy, indem er ein paar hundert Schritt von den malerischen Ruinen einer gotischen Kirche ein altes Schloss besaß.
Der Landaufenthalt in diesem Jahr schien Madame de Rênal etwas Neues. Sie verbrachte die Tage mit ihren Kindern im Obstgarten und jagte mit ihnen nach Schmetterlingen. Ohne Erbarmen wurden diese mit Nadeln aufgespießt und in einen großen Pappkasten gesteckt, den Julien extra dafür gemacht hatte.
Dieses bewegte, geschäftige und fröhliche Leben am Lande war nach jedermanns Geschmack. Nur Elisa, das Kammermädchen, klagte über die viele Arbeit.
Die gnädige Frau hat noch nie so viel Sorgfalt auf ihre Toilette gelegt wie hier. Selbst zur Karnevalszeit nicht, wenn in Verrières Ball ist. Sie zieht sich täglich 2 bis 3 Mal um. Sie hat auch noch nie so jung ausgesehen.
Eines Tages brachte Madame de Rênal eine junge Verwandte, Madame Derville, mit nach Vergy. Und als Madame Derville ankam, hatte Julien sofort das Gefühl, dass sie ihm freundlich gesinnt sei. War die Umgebung von Verrières Julien durch die Missgunst seiner Brüder und durch die Tyrannei seines Vaters verekelt, so fand er in Vergy keine bitteren Erinnerungen und zum ersten Mal in seinem Leben sah er keinen Feind und fühlte sich nicht bedroht.
Es nahten die heißen Hundstage und man verbrachte die Abende unter einer mächtigen Linde vor dem Haus. Es war ganz finster darunter. Eines Abends berührte Julien Madame de Rênals Hand, die auf der Lehne des Gartenstuhls lag. Sie zog ihre Hand sehr schnell zurück. Das kränkte Julien.
Ich muss erreichen, dass sie ihre Hand nicht zurückzieht, wenn ich sie berühre.
Und am nächsten Abend fasste er den Entschluss, so weit zu kommen, dass sie ihm erlauben würde, ihre Hand in der seinen zu halten.
Endlich setzten sie sich. Madame de Rênal neben Julien und Madame Derville dicht neben ihre Freundin. Auf der Turmuhr schlug es bereits 9:45.
Im Augenblick, wo es 10 Uhr schlägt, mache ich das, was ich mir schon den ganzen Tag über vorgenommen habe. Wenn es mir nicht gelingt, gehe ich in mein Zimmer und schieße mich tot.
Als der letzte Schlag der Turmuhr verhallte, ergriff Julien Madame de Rênals Hand, die sie sofort zurückzog. Da nahm er sie von neuem. Er drückte sie krampfhaft in der seinen. Noch ein letzter Versuch, sie ihm zu entreißen, dann hielt sie still.
Julien hätte jubeln können vor Freude. Um Madame Derville nichts merken zu lassen, sprach er und sprach, während Madame de Rênal vor Aufregung zitterte.
Sie zittern ja am ganzen Körper, meine Liebe. Wollen wir nicht lieber wieder zurück ins Haus gehen?
Ich fühle mich tatsächlich etwas angegriffen. Aber die frische Luft tut mir wohl.
Diese Worte besiegelten Juliens Glück, das in diesem Augenblick unermesslich war. Er redete und redete. Er war ein Ausbund von Liebenswürdigkeit.
Madame de Rênal hingegen saß Hand in Hand mit Julien und dachte an nichts. Sie ließ alles geschehen. Die Stunden unter dieser uralten Linde waren für sie eine Zeit des Glücks.
Es hatte längst Mitternacht geschlagen. Sie mussten zurück ins Haus und trennten sich. Das Glück raubte ihr den Schlummer. Julien hingegen fiel in einen bleiernen Schlaf. Er war tief erschöpft.
Am nächsten Morgen um 5 Uhr wurde er geweckt und er dachte kaum an sie. Er hatte seine Pflicht getan, und zwar eine heldische Pflicht. In seinem Glück darüber schloss er sich in seinem Zimmer ein und vertiefte sich in die Lektüre der Taten seines Helden Napoleon. Erst als es zum Frühstück läutete, ging er ins Wohnzimmer hinunter.
Ich muss der Frau sagen, dass ich sie liebe.
Aber anstatt der Liebesblicke, die er erwartet hatte, sah er die strengen Blicke seines Herrn auf sich gerichtet. Monsieur de Rênal war vor 2 Stunden aus Verrières angekommen.
Warum haben Sie den ganzen Morgen verstreichen lassen, ohne sich um die Kinder zu kümmern?
Das war unmöglich, Monsieur. Ich war krank.
Juliens wilder Grimm über die reichen Leute kochte über. Zum Glück rief Monsieur de Rênal seinen Gärtner und verließ den Frühstückstisch.
Er will mit dem Gärtner und mit dem Kammerdiener die Matratzen im Haus neu auffüllen.
Die Matratzen? Retten Sie mir das Leben. Sie allein können es. Sie wissen, dass der Kammerdiener mich tödlich hasst. Ich muss Ihnen gestehen, gnädige Frau, ich habe in der Matratze meines Bettes ein Bild versteckt. Nur Sie, gnädige Frau, können in diesem Augenblick in mein Zimmer gehen. Dort werden Sie eine kleine, schwarze, glatte Pappschachtel finden.
Und ist ein Bild darin?
Ich flehe Sie an. Sehen Sie sich das Bild nicht an. Es ist mein Geheimnis.
Sie ging in die 2. Etage des Schlosses, bleich, als ob sie zur Hinrichtung ginge. Sie hob die Matratze auf und wühlte so heftig im Stroh, dass sie sich die Finger aufriss. Aber sie merkte dies gar nicht, denn gleichzeitig fühlte sie die glatte Schachtel. Sie ergriff sie und verschwand aus Juliens Zimmer.
Ein Bildnis. Julien liebt also. Und hier in meiner Hand halte ich das Bild der Frau, die er liebt.
Julien kam, riss ihr die Schachtel aus der Hand, ohne das Wort eines Dankes zu sagen, lief in sein Zimmer, machte Feuer an und verbrannte die Schachtel.
Das Bildnis Napoleons bei einem Menschen, der einen solchen Hass gegen den Usurpator zur Schau trägt, und von Monsieur de Rênal gefunden, der ein so eingefleischter Royalist ist und so wütend auf mich. Und um die Dummheit vollzumachen, auf der Rückseite noch Worte von meiner eigenen Hand geschrieben, die keinen Zweifel darüber lassen, wie unendlich ich ihn bewundere. Und noch dazu mit Datum versehen, die letzte Anmerkung erst vorgestern.
Er ging in das Kinderzimmer. Die Zärtlichkeit des Jüngsten, den er sehr liebte, beruhigte seinen nagenden Schmerz ein wenig.
Der verachtet mich noch nicht. Was soll das? Diese Kinder liebkosen mich wie den jungen Jagdhund, den sie gestern bekommen haben.
Monsieur de Renal ging mit seinen Dienern, welche die frisch gefüllten Matratzen wieder zurückbrachten, durch alle Zimmer des Schlosses und kam so auch in das Kinderzimmer. Das plötzliche Erscheinen seines Herrn brachte Juliens Zorn zum Überlaufen.
Monsieur, glauben Sie, dass jeder beliebige Lehrer Ihre Kinder so weit gebracht hätte wie ich? Und wenn Sie das nicht glauben, wie kommen Sie denn dazu, mir vorzuwerfen, dass ich Sie vernachlässige? Ich kann auch ohne Sie auskommen, Herr Bürgermeister.
Es tut mir wirklich sehr leid, Sie so erregt zu sehen.
Das nützt mir nun nichts, Monsieur de Renal. Denken Sie bitte an die gemeinen Worte, die Sie mir an den Kopf geworfen haben. Noch dazu vor Frauen. Ich weiß, wohin ich gehe, Monsieur, wenn ich Sie verlasse. Verlassen Sie sich darauf.
Monsieur de Renal sah Julien im Geiste bereits bei Monsieur Valeneau.
Nun gut, Monsieur. Ich füge mich Ihrer Bitte. Übermorgen ist der erste des neuen Monats. Ich gebe Ihnen von da an 50 Franc Gehalt.
Ich muss in einer Gewissenssache zu Monsieur Chelan und ich erlaube mir deshalb, Ihnen zu melden, dass ich für ein paar Stunden nicht hier sein werde.
Gewiss, mein lieber Julien. Den ganzen Tag, wenn Sie wollen. Auch morgen noch, mein lieber Freund.
Julien machte sich rasch auf den Weg und wanderte durch die großen Wälder, durch die man von Vergy nach Verrières gelangt. Auf einem mächtigen Felsen machte er Rast und schaute in den glühenden Augusthimmel. Er sah einen Sperber majestätisch seine weiten Kreise ziehen und sein Auge verfolgte unwillkürlich den Raubvogel. Er beneidete ihn um seine Kraft und seine Einsamkeit.
Das ist Napoleons Schicksal. Vielleicht wird es auch eines Tages das meine sein.
Nach Vergy zurückgekehrt, zeigte er sich nicht vor Einbruch der Dunkelheit im Garten. Er nahm seinen angestammten Platz neben Madame de Renal ein. Er wollte ihre weiße, zarte Hand ergreifen, die er neben sich auf der Stuhllehne schimmern sah. Sie zauderte ein wenig und zog sie schließlich in einer Anwandlung von schlechter Laune zurück.
Julien setzte die Unterhaltung lebhaft fort, als er Monsieur de Renal kommen hörte, der 4 Schritt entfernt stehen blieb. Madame de Renal gab Julien schnell ihre Hand und stieß ihn gleichzeitig etwas zurück.
Wie? Ich? Eine verheiratete Frau
soll verliebt sein?
Für meinen Mann habe ich dieses Gefühl nie empfunden.
Im Grunde ist Julien ja auch nur ein Kind, das mich verehrt.
Das wird vergehen.
Und die Gefühle, die ich für diesen jungen Mann empfinde, gehen meinen Mann nichts an.
Ich muss den Stolz dieses hochmütigen Reichen brechen, solange er sich noch auf dem Rückzug befindet. Das wäre gehandelt wie Napoleon.
Er würde sich bei den Gesprächen, die ich mit Julien führe, nur langweilen.
Ich muss ihn um 3 Tage Urlaub bitten, um meinen Freund Fouquet zu besuchen.
Er denkt nur an seine Geschäfte. Ich nehme ihm also nichts, um es Julien zu geben.
Wenn er ihn mir nicht gewährt, so kündige ich ihm nochmals auf.
Madame de Renal konnte kein Auge schließen. Ihr war, als hätte sie bis zu diesem Tage nicht gelebt. Ihre Gedanken weilten unaufhörlich bei dem seligen Glück, dass Julien ihr die Hand so inniglich gedrückt hatte.
Für einen Augenblick kam ihr der Gedanke, ihrem Mann zu gestehen, dass sie glaube, Julien zu lieben. Dann aber fasste sie den tugendhaften Entschluss, Julien kühl zu behandeln, sobald sie ihn wiedersehen würde.
Als sie durch ihren ältesten Sohn erfuhr, dass Julien eine Reise machte, überlief es sie wie Grabeskälte.
Während Madame de Renal alle Qualen der furchtbaren Leidenschaft erduldete, schlug Julien fröhlich seinen Weg durch die herrliche Landschaft des Juragebirges zu seinem Freund Fouquet ein. In der Mitte eines der fast senkrecht abstürzenden Felsen entdeckte er eine kleine Grotte und hatte es sich in diesem Schlupfwinkel bald eingerichtet.
»Hier können mir die Menschen nichts antun. Warum sollte ich hier nicht nächtigen? Ich habe ja Brot und bin ja frei.«
Fouquet war sehr erstaunt, als es um 1 Uhr nachts an seine Tür klopfte. Nachdem sich die beiden Freunde begrüßt hatten, erzählte Julien über seine Anstellung beim Bürgermeister, Monsieur de Renal.
»Bleib doch bei mir. Wie ich sehe, kennst du Monsieur de Renal, Monsieur Valneau, den Unterpräfekten Chacot de Montgiron und den Pfarrer Chelan. Du kennst den Charakter dieser Leute. Du könntest mich bei den öffentlichen Versteigerungen vertreten. Du verstehst das Rechnen besser als ich. Du könntest mir die Bücher führen.«
Während des ganzen Abendessens zeigte Fouquet Julien die Geschäftsbücher und wie sehr sein Holzhandel florierte, bis sich Julien in seine Fichtenholzkammer zurückziehen konnte.
»Es stimmt.
Hier kann ich einige tausend Francs verdienen und dann den Beruf des Priesters oder Soldaten, je nachdem, was gerade Mode in Frankreich ist, aufnehmen. Soll ich hier 7 oder 8 Jahre meines Lebens verlieren, bis ich 28 bin? In diesem Alter hatte Napoleon bereits seine größten Taten vollbracht.
Ich kann auf dein Angebot nicht eingehen. Ich fühle mich zum heiligen Priesteramte berufen.
Während seiner Abwesenheit war das Leben für Madame de Rênal nur eine Summe unerträglicher Qualen gewesen. Ihre einzige Zerstreuung bestand darin, ein Sommerkleid aus hübschem, modernem Stoff zuzuschneiden. Das Kleid konnte rechtzeitig zu Juliens Ankunft fertig sein, und Madame de Rênal zog es auch sofort an.
Werden Sie denn Ihre Zöglinge verlassen und anderswo eine Stellung annehmen?
Es wird mich sicher sehr viel Mühe kosten, so liebenswürdige Kinder aus so guter Familie zu verlassen. Aber vielleicht wird es sein müssen. Man hat auch sich selbst gegenüber Verantwortung.
Julien war den ganzen Abend mürrisch. Er verlor sich ganz in seine Gedanken, obwohl er von Zeit zu Zeit einige Worte an Madame Derville und Madame de Rênal richtete. Schließlich ließ er Madame de Rênals Hand los. Das erschreckte die arme Frau sehr, sie sah darin ihr Schicksal besiegelt.
Diese Frau kann mich nicht mehr verachten. Ich muss ihr Liebhaber werden. Aber was weiß ich eigentlich von ihrem Charakter? Nur so viel. Vor meiner Reise ergriff ich ihre Hand, sie zog sie zurück. Heute zog ich meine Hand zurück, sie ergreift sie wieder und drückt sie. Gott weiß, wie viele Liebhaber sie schon gehabt hat. Vielleicht entscheidet sie sich auch nur deshalb für mich, weil wir uns so ohne weiteres sehen können. Ich bin es mir sogar schuldig, bei ihr zum Ziele zu gelangen. Denn sollte ich je zu Macht und Reichtum kommen und jemand wirft mir meine ehemalige untergeordnete Stellung als Hauslehrer vor, so kann ich dann immerhin sagen, aus purer Liebe wäre ich von dieser Stellung nicht losgekommen.
Vous nous quitterez? Vous partirez?
Il faut bien que je parte, car je vous aime avec passion.
Madame de Rênal war sehr glücklich über ihr hübsches Kleid und über die Artigkeiten, die Julien ihr darüber machte, und hatte einen Spaziergang durch den Garten machen wollen. Bald aber musste sie zugeben, sie könne nicht weitergehen. Sie hatte den Arm Juliens genommen, und diese Berührung brachte ihre Kräfte, anstatt sie zu steigern, völlig zum Schwinden.
Sie wollen uns also verlassen.
Il faut bien que je parte.
Sie wollen abreisen.
Car je vous aime avec passion. C'est une faute. Et quelle faute pour un jeune prêtre?
Den Tag danach war er wie verdreht. Seiner selbst wie Madame de Rênal überdrüssig, fürchtete er mit Schrecken den Abend. Er meldete seinem Herrn, dass er nach Verrières zum Pfarrer gehen wolle, verschwand nach dem Essen.
Julien kam erst in der Nacht zurück. Und hätte er nur ein wenig von der Geschicklichkeit besessen, die er sich so gerne zuschrieb, so hätte er sich am nächsten Morgen zu der Wirkung, die sein Gang nach Verrières hervorgerufen hatte, nur gratulieren können. Er aber war den ganzen Tag mürrisch.
Abends im Garten kam ihm ein gewagter Gedanke.
Madame, heute Nacht um 2 Uhr werde ich in Ihr Zimmer kommen. Ich habe Ihnen etwas mitzuteilen.
Monsieur, Julien, pfui.
Als man sich gegen Mitternacht trennte, hatte er den Verdacht, dass Madame Derville ihn verachte und ebenso Madame de Rênal. In übelster Laune und äußerst gedemütigt konnte er keinen Schlaf finden, bis es 2 Uhr schlug.
Ich habe ihr gesagt, dass ich um 2 Uhr kommen werde. Vielleicht bin ich unerfahren und grob, aber ich werde nicht schwach sein.
Wankenden Schrittes gelangte er zu dem kleinen Gang, der zu Madame de Rênals Schlafzimmer führte. Mit zitternder Hand öffnete er die Tür und machte dabei einen schrecklichen Lärm.
Als Madame de Rênal ihn eintreten sah, sprang sie schnell aus dem Bett.
Es entstand ein wenig Unordnung. Er warf sich zu ihren Füßen und umschlang ihre Knie.
Sie Unglücklicher!
Il ne répondit à ses reproches qu'en se jetant à ses pieds.
Und da sie mit unnachsichtiger Härte mit ihm sprach, brach er in Tränen aus. Sie stieß ihn mit größter Empörung zurück, warf sich dann in seine Arme und überhäufte Julien mit den leidenschaftlichsten Zärtlichkeiten.
Aber auch noch in den Augenblicken süßester Lust musste er aus wahnwitzigem Dünkel die Rolle eines Mannes spielen, der gewohnt ist, sich Frauen zu Willen zu machen.
Oh Gott, wenn mein Mann etwas gehört hat, dann bin ich verloren.
Würden Sie gerne sterben?
Nicht in diesem Augenblick. Jedoch, ich würde niemals bedauern, Sie gesehen zu haben. Aber ich bin 10 Jahre älter als Sie. Wie können Sie mich da lieben?
Julien verstand ihren Kummer nicht, erkannte aber, dass er echt war und vergaß seine Angst, lächerlich zu erscheinen, fast gänzlich. Auch der Gedanke, er könne seiner niedrigen Geburt wegen als Liebhaber zweiter Klasse angesehen werden, verschwand.
Wie der Soldat, der von der Parade zurückkommt, ließ er aufmerksam alle Einzelheiten seines Verhaltens an sich vorüberziehen.
Habe ich auch wirklich gegen nichts verstoßen, was ich mir selber schuldig bin? Habe ich meine Rolle gut gespielt?
In wenigen Tagen war Julien von der Glut seiner Jahre wirklich hingerissen und leidenschaftlich verliebt.
Sie ist von engelsgleicher Seelengüte und so hübsch wie keine andere. Unmöglich, dass es in Paris etwas Schöneres gibt.
Am Dienstag, dem 3. September, abends um 10 Uhr, versetzte ein Gendarme ganz Verrières in Aufruhr. Er brachte die Nachricht, dass seine Majestät der König am nächsten Sonntag durchreisen würde. Ein reitender Bote wurde nach Vergy gesandt und Monsieur de Renal fuhr noch in derselben Nacht nach Verrières.
Am nächsten Morgen kam Madame de Renal mit den Kindern und Julien aus Vergy an. Einer ihrer brennendsten Wünsche war, Julien, wenn auch nur für diesen Sonntag, nicht in seinem traurigen schwarzen Rock zu sehen. Mit einer Geschicklichkeit, die bei einer so naiven Frau verwunderte, wusste sie es durchzusetzen, dass Julien zur Ehrengarde kam und 5 oder 6 Fabrikantensöhnen vorgezogen wurde.
Am Sonntag drängten sich Tausende in den Straßen, die Balkons strotzten von Damen.
Die Ehrengarde rückte heran, man bewunderte die Uniformen.
Aber einer stellte alle anderen in den Schatten. Der erste Reiter der 9. Reihe war ein schlanker, bildhübscher Bursche. Und man erkannte in ihm den jungen Sorel, den Sohn des Zimmermanns. Und ein Mensch war noch glücklicher als dieser, Madame de Renal.
Kurz nach der Rückkehr nach Vergy bekam der jüngste Stanislas Xavier das Fieber. Madame de Renal wurde von furchtbaren Gewissensbissen befallen. Zum ersten Mal machte sie sich ununterbrochen Vorwürfe über ihre Liebe zu Julien.
Gott straft mich. Er ist gerecht. Ich bete seine Gerechtigkeit an. Mein Verbrechen ist furchtbar. Und ich lebe ohne Reue. Das war das erste Zeichen, dass Gott mich verlassen hat. Nun muss ich doppelt büßen.
Verlassen Sie mich. Verlassen Sie dieses Haus um Gottes Willen. Ihre Gegenwart tötet mein Kind.
Sie glaubt, ihren Sohn zu töten, wenn sie mich liebt. Und doch liebt die Unglückliche mich mehr als ihren Sohn.
Eines Abends, das Kind lag in hohem Fieber und es erkannte seinen Vater nicht, warf sich Madame de Renal ihrem Gatten zu Füßen.
Höre mich an. Höre die ganze Wahrheit. Ich bin es, die deinen Sohn tötet. Ich habe ihm das Leben gegeben und ich nehme es ihm wieder. Der Himmel straft mich.
Überspannte Ideen sind das. Überspannt, lauter romantische Ideen. Julien, lassen Sie bei Tagesanbruch den Arzt rufen.
Damit verließ Monsieur de Renal den Raum. Madame de Renal sank halb ohnmächtig in die Knie und stieß Julien, der ihr helfen wollte, krampfhaft von sich.
Geh fort, geh!
Ich würde 1000-mal mein Leben opfern, wenn ich wüsste, was dir am besten tut. Niemals habe ich dich so geliebt, mein Engel. Was soll aus mir werden, wenn ich von dir getrennt bin und weiß, dass du unglücklich bist durch mich?
Ich erniedrige mich, ich werfe mich in den Schmutz und dadurch rette ich vielleicht meinen Sohn. Diese Erniedrigung vor aller Augen ist vielleicht eine öffentliche Buße.
Lass mich Buße tun. Ich bin mitschuldig. Soll ich ins Trappistenkloster gehen?
Aber dann hatte der Himmel mit der unglücklichen Mutter Erbarmen. Stanislas war außer Gefahr. Sie konnte jedoch nicht wieder ihr inneres Gleichgewicht finden. Ihr Leben war Himmel und Hölle. Hölle, wenn sie Julien nicht sah, Himmel, wenn er ihr zu Füßen lag.
Ich mache mir keine Hoffnungen mehr. Ich bin verdammt. Du bist jung, du hast meinen Verführungen nachgegeben. Dir kann der Himmel noch verzeihen. Aber ich... Ich bin verloren. Im Grunde aber bereue ich nichts. Ich würde diese Sünde von Neuem begehen. Wenn der Himmel mich nur nicht in diesem Leben und an meinen Kindern strafen wolle, ich hätte dann mehr, als ich verdiene. Aber du, mein Julia, bist du wenigstens glücklich? Findest du, dass ich dich genug liebe? Dass ich dich glücklich machen kann? Nützen wir die Zeit, vielleicht gehöre ich dir schon morgen nicht mehr.
Ich liebe einen Mann,
der nicht mein Gatte ist.
Moi, je suis la seule coupable. J'aime un homme qui n'est point mon mari.
Mademoiselle Elisa, die Kammerjungfer, ging öfter nach Verrières, wo sie sich hin und wieder mit Monsieur Valenod traf, mit dem sie über Julien sprach.
Sie würden mich gewiss unglücklich machen, wenn ich die Wahrheit sagen würde. In den Hauptsachen halten die Herrschaften ja immer zusammen. Gewisse Geständnisse werden einem armen Dienstmädchen ja nie verziehen.
Nach solchen Redensarten, denen Valenod in seiner ungeduldigen Neugier den Faden abschnitt, kamen Dinge zutage, die Valenots Eitelkeit sehr verletzten.
Die vornehmste Frau des Landes, der ich 6 Jahre lang beharrlich den Hof gemacht habe, und dies vor aller Augen, diese stolze Frau, deren Verachtung mich oft hat erröten lassen, hat nun einen als Hauslehrer verkleideten Bauernjungen zum Liebhaber.
Madame de Renal betet diesen Liebhaber auch noch an. Und dieser Julien hat sich nicht einmal Mühe geben müssen, diese Eroberung zu machen. Er hat mich nur deshalb nicht heiraten wollen. Und ich scharf habe Madame de Renal auch noch um Rat gefragt und sie gebeten, mit dem Hauslehrer zu sprechen.
Noch am selben Abend erhielt Monsieur de Renal einen langen anonymen Brief, der ihn aufs Ausführlichste unterrichtete, was sich in seinem Hause zutrug. Julien bemerkte, wie sein Herr beim Lesen des Briefes blass wurde und ihm zornige Blicke zuwarf. Als er spät abends das Wohnzimmer verließ, nahm Julien unbemerkt Madame de Renal zur Seite.
Wir wollen uns heute Nacht nicht sehen. Ihr Mann argwöhnt etwas. Ich möchte darauf schwören, das Schreiben, das er vorhin las, ist ein anonymer Brief.
Am nächsten Morgen ganz früh brachte die Köchin, die Julien gutgesinnt war, ein Buch, auf dessen Deckel italienische Worte geschrieben standen.
Guardate alla pagina 130.
Julien erschrak heftig über so viel Unvorsichtigkeit. Er schlug Seite 130 auf und fand einen Brief mit einer Stecknadel befestigt.
Warum hast du mich diese Nacht nicht haben wollen? Liebst du mich nicht? Bist du meiner Torheit und meiner Gewissensbisse überdrüssig? Willst du mich zugrunde richten? Geh, zeige diesen Brief in ganz Verrières oder zeige ihn nur Monsieur Valenod. Sage ihm, dass ich dich liebe, dass ich dich anbete. Zweifeln Sie nicht, geliebter Freund, wenn es ein anonymer Brief war, so kommt er von diesem elenden Gesellen, der mich 6 Jahre lang verfolgt hat.
Das Opfer ist beschlossen. Morgen, ob es nun ein anonymer Brief war oder nicht, morgen werde ich meinem Manne sagen, dass auch ich einen anonymen Brief erhalten habe. Wir wollen meinen Mann glauben machen, dass der Brief von Valenod ist. Ich zweifle auch nicht, dass er ihn wirklich geschrieben hat. Erzürne dich nicht über Valenod, im Gegenteil, sei liebenswürdig gegen ihn. Die Hauptsache ist, dass ganz Verrières meint, du würdest bei Monsieur Valenod oder bei irgendeinem anderen Erzieher werden. Das aber wird mein Mann niemals dulden.
Du musst mir den anonymen Brief beschaffen. Wappne dich mit Geduld
und einer Schere.
Schneide die Worte, die du anbei findest, aus einem Bucher aus. Klebe sie mit Leim auf das bläuliche Papier, das ich dir sende. Ich habe es von Valenod. Ich werde diesen Brief meinem Mann mit verstörtem Gesicht geben und sagen, ein Unbekannter hätte ihn mir zugesteckt.
Du gehst mit den Kindern im Wald spazieren und kommst erst zur Essenszeit zurück. Oben auf dem Felsen kannst du den Turm des Taubenschlags sehen. Wenn alles gut geht, stecke ich dort ein weißes Taschentuch auf. Im anderen Fall wird kein Zeichen da sein.
Monsieur de Renal war von dem Augenblick an, wo er den anonymen Brief geöffnet hatte, in einem furchtbaren Zustand. Er prüfte den Brief nach allen Richtungen.
Ist das nicht die Handschrift einer Frau? Nur welche Frau hat dies geschrieben? Vielleicht hat ein Mann den Brief diktiert. Aber wer ist dieser Mann? Wessen Unglück kann sich mit dem meinen messen? Ist es möglich, dass ich in meinem Unglück nicht einen einzigen Freund habe, der mir mit Rat und Tat zur Seite steht? Ich verliere meine Vernunft, ich fühle es. Zum Glück habe ich keine Tochter. Und die Art, in der ich die Mutter bestrafen werde, wird der Stellung meiner Kinder nicht schaden. Ich kann diesen Bauernjungen mit meiner Frau überraschen und sie alle beide töten. In diesem Fall wird die Tragik der Geschichte ihr alles Lächerliche nehmen. Ich kann diesen unverschämten Erzieher Alarm schlagen und aus dem Haus jagen. Aber was für einen Skandal gibt es dann in Verrières und im ganzen Departement? Gott, warum ist meine Frau nicht tot? Dann wäre ich aller Lächerlichkeiten befreit. Warum bin ich nicht Witwer? Da könnte ich 6 Monate in Paris in der besten Gesellschaft leben.
Da bog seine Frau, die er lieber tot gesehen hätte, um die Ecke und kam auf ihn zu. Seine unordentliche Kleidung und sein wirres Haar sagten ihr deutlich genug, dass er nicht geschlafen hatte. Sie gab ihm einen geöffneten und wieder zusammengelegten Brief. Er sah seine Frau mit verstörten Blicken an, ohne auf den Brief zu achten.
Das ist eine Schändlichkeit. Ein Mann von verdächtigem Aussehen, der sie kennen will und ihnen dankschuldig zu sein behauptet, hat mir dieses Schreiben eben zugesteckt, als ich hinter dem Garten des Notars vorbeikam. Ich verlange von Ihnen eines, nämlich, dass Sie diesen Julien unverzüglich zu seiner Familie zurückschicken.
Monsieur de Renal sagte, aus Angst, sich die Hände zu binden, kein Wort, sondern studierte den zweiten anonymen Brief aus Lettern, die auf bläuliches Papier aufgeklebt waren.
Man macht sich auf jegliche Art und Weise über mich lustig. Es gibt immer neue Beleidigungen, die man prüfen muss.
Man muss Julien fortschicken. Er ist doch schließlich nur ein Bauernsohn. Sie entschädigen ihn mit ein paar Talern. Und außerdem ist er ja gelehrt und wird bald wieder eine Anstellung finden. Zum Beispiel bei Monsieur Valenod oder beim Unterpräfekten de Montgeron, die ja beide Kinder haben.
Sie sprechen da so töricht und dumm, wie Sie sind. Was schon kann man auch von einer Frau an Menschenverstand erwarten?
Ich spreche als Frau, die in dem Heiligsten verletzt worden ist, was sie besitzt, nämlich in ihrer Ehre. Dieser Bauernjunge, den wir mit Wohltaten und Geschenken überhäuft haben, kann unschuldig sein. Aber er ist nichtsdestoweniger der Anlass der ersten Beleidigung, die mir widerfährt. Als ich dieses Schreiben las, habe ich mir geschworen, dass entweder er oder ich ihr Haus verlassen werden.
Wollen Sie denn einen Skandal hervorrufen, um mich entehren? Das wäre für viele in Verrières ein gefundenes Fressen.
Nun dann, Julien soll Sie um einen Monat Urlaub bitten. Ich habe keine gute Meinung mehr von ihm, seit er Elisas Heiratsantrag ausgeschlagen hat. Und das alles unter dem Vorwand, dass Elisa angeblich Valenod heimlich besuche.
Und ich wusste nichts davon. Es gehen bei mir Dinge vor, von denen ich nichts weiß. Wie Elisa und Valenod haben etwas miteinander.
Ach, das ist eine alte Geschichte, mein Lieber. Das war in der Zeit, in der ihr guter Freund Valenod es gerne gesehen hätte, wenn sich zwischen ihm und mir eine platonische Liebe entwickelt hätte.
Diese Vermutung habe ich schon einmal gehabt.
Wo gibt es die Frau, an die er noch keine geistreichen und galanten Briefe geschrieben hat?
Hat er Ihnen denn geschrieben?
Er schreibt viel.
Zeigen Sie mir augenblicklich diese Briefe.
Ich werde mich hüten. Ich werde sie Ihnen ein andermal zeigen, wenn Sie nicht so aufgebracht
Nein,
sind.
Nein, auf der Stelle will ich sie sehen.
Schwören Sie mir aber, sich wegen dieser Briefe mit dem Direktor nicht zu streiten.
Streit oder nicht, ich kann ihm die Leitung des Findelkinderhauses jederzeit wegnehmen. Auf jeden Fall möchte ich diese Briefe sofort haben. Wo sind sie?
In einer Lade meines Schreibtisches. Aber ich werde Ihnen den Schlüssel dazu sicher nicht geben.
Ich werde diese Lade sicher aufbekommen.
Madame de Renal flog die Stufen zum Taubenschlag hinauf und befestigte den Zipfel ihres Taschentuchs an einem der Gitterstäbe. Umsonst blickte sie den Wald hinunter.
Wieso zeigt er mir nicht, dass sein Glück genauso groß ist wie meines?
Sie stieg wieder hinunter, da sie Angst hatte, ihr Mann würde sie suchen. Sie fand ihn wütend und zornig vor.
Ein gedruckter, anonymer Brief. Und dieser Brief und Valenons Briefe sind auf demselben bläulichen Papier geschrieben.
Madame de Renal schien von dieser Entdeckung ihres Mannes wie niedergeschmettert. Sie ließ sich am Ende des Salons auf ihren Divan nieder. Die Schlacht war gewonnen.
Aber es wäre die größte Ungeschicklichkeit, Monsieur Valenod ohne genügende Beweise eine Szene zu machen.
Sie sind einer der namhaftesten Edelleute der Provinz. Und da wollen Sie dem Neid eine solche Blöße geben. Mit Monsieur Valeneau von seinen anonymen Briefen zu sprechen, hieße in ganz Verrières, ja in der ganzen Provinz ausrufen, dass dieser kleine Bürgersmann, den ein Renal etwas unbedacht zu seinem intimen Freund erkoren hat, imstande ist, diesen zu beleidigen. Wenn diese Briefe, die Sie eben gelesen haben, beweisen würden, dass ich seine Liebe erwidert hätte, so müssten Sie mich töten. Ich hätte es 100-mal verdient. Bedenken Sie, dass viele unserer Nachbarn nur auf einen Anlass warten, um über Sie herzufallen. Bedenken Sie, dass Sie 1816 zu verschiedenen Verhaftungen beigetragen haben.
Ich bedenke, und ich sehe, dass Sie weder Rücksicht gegen mich noch Freundschaft für mich haben.
Ich denke, dass ich seit 12 Jahren Ihre Lebensgefährtin bin und dass ich dadurch ein Recht habe, mitzuentscheiden. Wenn Sie Monsieur Julien mir vorziehen, so werde ich einen Winter bei meiner Tante verbringen.
Nach 2 Stunden leeren Geschwätzes erschöpften sich die Kräfte ihres Mannes. Zur Mittagszeit saß man vereint bei Tische.
Monsieur Julien, Sie haben mir gesagt, dass Sie sehr gerne für 14 Tage nach Verrières gehen möchten. Monsieur de Renal will Ihnen diesen Urlaub bewilligen. Sie können abreisen, wann Sie wollen. Aber damit die Kinder keine Zeit verlieren, werden Ihnen Ihre Arbeiten täglich zugehen. Und Sie werden sie korrigieren.
Was heißt hier 14 Tage? Ich gebe Ihnen ganz gewiss nicht mehr als eine Woche. Und Sie werden in meinem Haus wohnen.
J'en reviens toujours à mon idée. Il convient que Julien fasse un voyage. J'en reviens toujours à mon idée. Il convient que Julien fasse un voyage.
In Verrières nahm Julien an Diners der Stadt größtenteils, wie es Madame de Renals Wunsch gewesen war. Durch solche Einladungen kam er in Mode. Man verzieh ihm sogar das Tragen der Ehrengarde-Uniform, oder vielmehr war diese jetzt die eigentliche Ursache seiner Erfolge. Bald wurde in ganz Verrières von nichts anderem mehr geredet, als wer in dem Kampf um den klugen jungen Mann den Sieg davontragen würde, Monsieur de Renal oder Monsieur Valeneau. Aus Vergy erhielt er ganze Stöße von Schularbeiten.
Eines Morgens wurde er zu seiner größten Überraschung geweckt, indem 2 Hände ihm die Augen zuhielten. Es waren die Hände Madame de Renals, die in die Stadt gekommen war.
Wie man hören kann, sind sie sehr in Mode gekommen. Man schätzt sie überall.
Das gemeinsame Frühstück war einfach herrlich. Die Gegenwart der Kinder, die sie eigentlich hätte stören müssen, erhöhte hingegen das gemeinsame Glück. Die Kinder wussten gar nicht, wie sie Julien ihre Freude über das Wiedersehen ausdrücken sollten.
Plötzlich ging die Tür auf, hereintrat Monsieur de Renal. Sein strenges, missvergnügtes Gesicht bildete einen krassen Gegensatz zu dem Frohsinn, den sein Erscheinen alsbald vertrieb.
Nach allem, was ich hier sehe, bin ich hier unnötig und meiner Familie nur lästig.
Gleich nach dem Essen fuhren die Renals nach Vergy zurück. Und Monsieur de Renal befahl Julien, die Kinder zu begleiten. Die einsamen Tage, die er in Verrières verbracht hatte, waren eine glückliche Zeit gewesen. Abscheu und traurige Gedanken waren ihm nur bei den Diners gekommen, die man seinetwegen gegeben hatte. Hatte er in diesem einsamen Hause nicht nach Herzenslust lesen, schreiben und nachdenken können, ohne gestört zu werden?
Liegt denn das Glück so nahe? Die Kosten für so ein Leben sind gering. Ich könnte Mademoiselle Elisard heiraten oder Fouquets Teilhaber werden.
Der Herbst und ein Teil des Winters gingen schnell dahin. Man sagte den Wäldern von Vergy Lebewohl und zog in die Stadt zurück.
Monsieur Valeneau, der ein vorsichtiges und geschicktes Spiel spielte, hatte Elisard, die gefürchtet hatte, im Winter keine Anstellung zu finden, in einem adeligen Haus untergebracht. Und sie kam von sich aus auf den vortrefflichen Gedanken, dem alten Pfarrer Chelon und auch dem Neuen zu beichten, um sie gleichzeitig über Juliens Liebe bis ins Einzelne zu unterrichten. Einen Tag nach seiner Ankunft in Verrières ließ Abbé Chelon Julien zu sich rufen.
Ich will gar nichts von Ihnen wissen. Vielmehr bitte ich Sie zu schweigen. Aber ich verlange, dass Sie binnen 3 Tagen ins Seminar nach Besançon gehen. Oder zu Ihrem Freund Fouquet, der Sie immer noch als Teilhaber aufnehmen würde. Ich habe alles so eingerichtet, aber Sie müssen auf jeden Fall abreisen und dürfen sich erst frühestens in 1 Jahr in Verrières wieder blicken lassen.
Julien eilte sofort zu Madame de Renal, um sie zu warnen. Er fand sie in heller Aufregung und Verzweiflung. Ihr Mann hatte eben offen mit ihr gesprochen. Aber in der Aussicht auf die Erbschaft der Tante aus Besançon hatte er sich entschlossen, seine Frau als völlig unschuldig zu betrachten.
Wir müssen uns fassen, mon ami. Ich weiß nicht, was aus mir werden wird. Aber wenn ich sterben sollte, so versprich mir, meine Kinder nie zu vergessen. Sorge für sie, dass sie tüchtige Menschen werden. Wenn eine neue Revolution ausbrechen sollte, so werden alle Adeligen umgebracht. Der Vater meiner Kinder flieht dann vielleicht aus dem Land. Wache über die Familie. Gib mir deine Hand. Lebe wohl, mein Freund. Das sind unsere letzten Augenblicke. Ist dieses große Opfer einmal vollbracht, so hoffe ich, dass ich den Mut finden werde, meinen Ruf wiederherzustellen.
Nein, nein, so wollen wir uns nicht trennen. Ich verlasse sie, weil es die Menschen so wollen. Sie selbst wollen es auch. Aber in 3 Tagen komme ich des Nachts noch einmal zu ihnen.
Madame de Renal war nun wie umgewandelt. Julien liebte sie also wirklich, da er von sich aus auf den Gedanken kam, sie noch einmal zu besuchen.
Und wirklich, in der Nacht des 3. Tages erschien Julien in ihrem Zimmer.
Aber statt die Glut und das Feuer ihres Geliebten zu erwidern, war sie wie ein entseelter Körper.
Nichts konnte sie von dem entsetzlichen Gedanken an die ewige Trennung abbringen.
Je sens mon cœur se glacer.
Es ist nicht möglich, noch unglücklicher zu sein. Ich hoffe, ich werde bald sterben. Mein Herz ist zu Eis geworden.
Als es dämmerte und sie sich trennen mussten, versiegten ihre Tränen völlig.
Sie sah still zu, wie er einen Strick am Fenster befestigte. Sie sprach kein Wort. Sie erwiderte seine Küsse nicht.
Julien war durch die kalten Umarmungen dieses lebenden Leichnams tief erschüttert. Und ehe er den Bergkamm überschritt, warf er oft einen Blick zurück, solange er den Kirchturm von Verrières noch sehen konnte.
Rot und Schwarz, Teil 1 von Stendhal. Deutsch von Friedrich von Oppeln-Bronikowski. Hörspielbearbeitung Helmut Peschina. Musik Christian Sanesi. Julien Sorel, Markus Meyer. Madame de Renal, Chris Pichler. Monsieur de Renal, Michael König. Und Camille Garcia, Olivier Martineau, Helmut Pick, Gertrud Drassel, Miriam Abbas, Philipp Haus, Cornelius Obonia. Erzähler Linda Olsanski und Matthias Walter. Ton Markus Gassner. Technik Anna Kunzio. Regieassistenz Alice Elstner. Regie Marguerite Gâteau. Produktion Deutschland Radio Kultur mit dem Österreichischen Rundfunk 2005. Dramaturgie Stefanie Hoster.
Den 2. und 3. Teil von Rot und Schwarz findet ihr natürlich auch hier in unserem Deutschlandfunk-Hörspiel-Podcast.